Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie bitte? Ich dachte immer, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Ist das so? Ist das eine These, eine Behauptung oder gar ein Mythos? Mit diesen und anderen Punkten, vielen anderen Punkten befasst sich Diplom-Ingenieur Jürgen Schöttle im nachfolgenden Vortrag mit dem Titel Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Energiewende, die Schattenseite der Windenergie. Diesen Vortrag hielt er in Bad Orb auf Einladung des windkraftkritischen Vereins Gegenwind Bad Orb. Sehr informativ, sehr unterhaltsam, 45 Minuten, die sich lohnen für diejenigen, die sich sowieso gegen die Windkraft schon so ein bisschen eingeschossen haben, als auch für diejenigen, die pro Windkraft sind und vielleicht auch trotzdem einmal eine andere Sichtweise hören oder sehen möchten. Über den Tellerrand blicken tut ab und zu gut. Ein Hinweis in eigener Sache. Nicht gut war in dieser Ausgabe, in dieser Aufnahme die Tonqualität. Mir fielen leider 2 von 3 Tonsystemen aus. Ich konnte das mit einer dritten Tonspur noch retten. Trotzdem merkt man natürlich, dass dies nicht das gewohnte Niveau ist, das ich für meine Aufnahmen eigentlich an den Tag lege. Ich bitte um Nachsicht. Beim nächsten Mal klappt's wieder besser. So ein Ausfall ist so wie der kleine Sechser im Lotto. Kommt nicht mehr vor. Versprochen. Trotzdem, es tut dem Inhalt keinen Abbruch. Dranbleiben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht's aber los, nicht?
Ja, meine Damen und Herren, erstmals recht schönen Dank, dass ich hier reden darf. Vor einem so großen, interessierten Publikum. Ich halte viele Vorträge, aber Sie haben hier schon einiges Erstaunliches gemacht, um so viele Teilnehmer hier zu bekommen. Ja, Herr Peter, Sie haben ja über sehr stark Ökologie gesprochen und der Herr Malsch hat ja den Übergang gemacht von juristischen und politischen Dingen und hat es nachher auch geschafft, auf weitere Energiearten zu kommen und da möchte ich natürlich anknüpfen. Also schönen Dank schon mal für diese Überführung. Der Vortrag heißt volkswirtschaftliche Auswirkungen der Energiewende und ich beschäftige mich hier also mit dem ökonomischen Teil, nicht mit dem ökologischen Teil. Und ich möchte Sie durch das Programm führen mit einigen Dingen, aber bevor ich da rauskomme, möchte ich nochmal sagen, ich bin also politisch ungebunden, vertrete keine Interessen von irgendwelchen Institutionen und mache das Ganze ehrenamtlich. Ja, zum Programm. Gehen wir mal kurz durch, was ich anführen würde. Einmal Energiewende mit solaren Windanlagen. Da habe ich 4 Unterpunkte. EEE-Mythen. Was wird darüber erzählt? Was wird in der Bevölkerung da gemeint? Dann aktuelle Energiesituation. Investitionskosten, Betriebskosten von Energieerzeugungsanlagen, auch im Vergleich in die verschiedenen Anlagen. Den Kosten für Ersatz der 3 stillgelegten Kernkraftwerke. Und dann kann man eine Überleitung machen, was uns die Energiewende insgesamt kosten wird. Und das wird Sie sehr überraschen, da spreche ich nicht von Milliarden, ich spreche von Billionen. So, wie sieht die Zukunft der Energiewende aus? Das sind Dinge, die ich jetzt, ich kritisiere ja das ganze System, aber wo ich ja sagen würde, was müssen wir in den nächsten Jahren machen? Also einmal kurzfristige Maßnahmen, langfristige Maßnahmen mit neuen Technologien und denn im Gegensatz zu den EEG-Mythen, also erneuerbare Energie-Mythen, Kernenergie, weil da genauso viel Märchen drüber erzählt werden. Ja, dann die Diskussion. So, einsteigen möchte ich mit 2 Folien über die Ausbeute von Wind und Sonne. Und ich rede jetzt hier im Vortrag nicht privatwirtschaftliche Aspekte an, weil da gibt es durchaus privatwirtschaftliche Aspekte, wo sich es lohnt, in Wind und Sonne einzusteigen, komme ich gleich drauf. Ich rede hier über Deutschland, Saudi-Arabien und Sie sehen schon, in Deutschland haben wir relativ geringe Sonnenscheine, 8 bis 900 Stunden etwa, voller Stunden. In der Sahara haben wir 3000 von Menschen. Also wenn Sie einen Artikel lesen über Sonnenenergie in Saudi-Arabien oder in den Bereichen, kann es durchaus sein, es rechnet sich richtig gut. Und da kann man auch Geld mit verdienen, das ist auch sinnvoll. Nur hier in Deutschland haben wir nur 800 Feuerstunden im Vergleich, ein fossiles Kraftwerk, ein thermisches Kraftwerk hat 8000 Feuerstunden. So, wenn wir den Windbereich angucken, das ist ganz ähnlich. Hier kommen wir etwa auf 1800 Feuerstunden im Jahr. Das ist ein Fünftel. Und es gibt auch Bereiche im Offshore-Bereich, wo wir bis zu 3500 Feuerstunden haben. Frankreich baut im Land keine Windenergie, sie bauen nur im Offshore-Bereich Windenergie und natürlich dort auch mit gutem Grund, weil sie eine sehr viel höhere Wirtschaftlichkeit haben als wir. So, also ich rede über Deutschland und ich rede nicht privatwirtschaftlich, sondern volkswirtschaftlich. So, ich komme zu Mythen der erneuerbaren Energien. Was sind Mythen? Das sind Erzählungen und Märchen. Sonne und Wind schickt keine Rechnung. Das lese ich jeden Tag mehrfach in den Medien. Ich mache so eine Mediendurchsicht. Ja. Höre es dauernd von den Grünen. Es ist ein Unsinn, schlimmer geht's gar nicht. Braunkohle schickt übrigens auch keine Rechnung. Also einen schlimmeren Unsinn kann man gar nicht erzählen als so eine Geschichte. Das nächste ist, der weitere Ausbau von Wind und Sonne reduziert die Stromerzeugungskosten. Ein völliger Blödsinn. Strom aus Sonne und Wind ist massiv teurer als andere Energieerzeugungsarten. Mit jeder Anlage, die gebaut wird, wird der Strom teurer. Ich zeige es Ihnen nochmal. Das nächste ist die ständige Diskussion über Senken von Stromerzeugungspreise durch Umverteilung. Wenn Sie heute Preise ändern wollen, müssen Sie die Kosten reduzieren und nicht die Kosten woanders hinschieben. Ob das Netzkosten sind oder Mehrwertsteuer oder Energiesteuer, das können Sie natürlich woanders erheben, nur Sie zahlen es mit. Sie glauben doch nicht, wenn ich die Kosten nicht ändere, dass ich den Preis runterkriege. Preisänderungen gehen nur mit Kostenänderungen und nicht mit Umverteilung. Sie zahlen das halt über die Steuer übersetzt. Denn ein ganz wesentlicher Punkt, es werden ständig Stromerzeugungskosten verglichen von volatilen Anlagen, also ich sag mal Flatterstrom, so ein bisschen plapsig, mit Grundlaststrom. Das können Sie überhaupt nicht vergleichen, das sind Äpfel mit Schuhen oder irgendwie sowas ähnliches. Völlig blödsinnig. Sie müssen vergleichen Volatile mit Batterien und Backup-Kraftwerken. Das können Sie vergleichen mit Grundlastanlagen. Und Sie hören dauernd immer nur, die Erneuerbaren sind billiger, Sonne ist billiger als andere. Das stimmt überhaupt nicht, es geht genau das Gegenteil. Das sind Faktoren drin, da ist der Faktor 10 drin in den Kosten. Unsinn. So, warum hält sich diese Meinung in der Bevölkerung? Das ist mal mein Beispiel. Sie gehen in den Baumarkt oder bei Amazon oder sonst wo und kaufen sich ein Balkonkraftwerk. Da kriegen Sie 800 Watt Peak etwa für 500 Euro. Das stellen Sie auf und stellen dann fest, wenn Sie rechnen können ja manche, kostet 400-500 Euro. Das könnte das durchrechnen mit Autarkiepreis und Wattstunden und Zins und so weiter. Und wenn Sie das dann durchgerechnet haben, kommen Sie auf Stromerzeugungskosten etwa von 15 Cent. So, und jetzt sagt sich der Balkonkraftbetreiber, ganz toll, ich bezahle beim EVU zwischen 30 und 50 Cent, nehmen wir mal 40 Cent, ich mache mit der Anlage richtig Gewinn. Nur er vergleicht hier Haushaltsstrompreise mit Erzeugungspreise. Die Erzeugungspreise lag in der Vergangenheit bei 4 Cent. Das ist also das Vierfache davon. Ist natürlich klar, wenn Sie positive Ergebnisse haben, das erzählen Sie allen, ist klar, negative nicht. Und jetzt erzählen die 3 Millionen Solardachbesitzer oder Balkonbesitzer, ihren Nachbarn, das ist eine ganz tolle Sache, da kann man unheimlich Geld sparen, ist billig. Er macht aber den privatwirtschaftlichen Ansatz und macht nicht Erzeugungskosten, sondern er macht Erzeugungskosten gegen Haushaltsstrompreise. Völliger Blödsinn. So, schauen wir uns mal an diesen volatilen Strom. Hier ist mal aufgetragen in dem Zeitraum Dezember 22 bis September 23 ist mal aufgezeigt worden, die Stromerzeugung über Sonne und Wind. Blau ist der Wind und gelb ist die Sonne. Und Sie sehen, hier sind Wintermonate mit sehr viel Wind, Dezember, Januar, dann Sommermonat mit sehr viel Sonne. Und was an sich gar nicht so schlecht ist, Sie sehen hier, das ergänzt sich recht gut. Ja? Im Sommer haben wir weniger Wind und im Winter haben wir weniger Sonne, also das ergänzt sich einigermaßen. Wenn man jetzt mal guckt, wie viel Gigawatt Leistung ergibt sich denn im Schnitt? Stellen wir fest, 16 Gigawatt Leistung. Wir brauchen in der Spitze in Deutschland zwischen 80 und 90 Gigawatt. Ja. Das heißt, das ist ein Teil davon, das wir hier mitbekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, was müssten wir dafür installieren, um das zu erzeugen. Und das ist jetzt die installierte Leistung. Wir installieren also 140 Gigawatt, müssen wir bezahlen, investieren, um letztlich 16 rauszukriegen. Wissen Sie, ich mache mal einen ganz schlechten Vergleich. Sie brauchen ein Auto, weil Sie regelmäßig zur Arbeit fahren müssen und gehen zu einem unseriösen Autohändler, sagen wir mal zu unserem Plünder, wie ich immer sage. Und da gehen Sie hin und der sagt Ihnen, ja, wir haben also nicht so gute Autos und Sie müssen schon 7 Stück kaufen, um zuverlässig mit einem zu fahren. Sie lachen jetzt darüber, nur das ist die Wahrheit bei der Energieerzeugung und sonst Wind. Das Ganze hat bisher 300 Milliarden gekostet und kostet bis 2025 520 Milliarden. Da ist aber keine Netze und nichts drin. Ein Riesengeld kommt da rein für Anlagen, die in der Regel stehen. Und mit diesem Strom, das sind 199 Terawattstunden, wie gesagt, wir brauchen etwa 550, schaffen wir das gerade mal 8,3% der Energie zu produzieren, die wir in Zukunft brauchen, wenn wir klimaneutral werden wollen. Also das, was heute steht, ist gerade mal noch nicht mal 10%. Gehen Sie davon aus, dass wir in Deutschland Wind und Sonne ausbauen müssen, um den Faktor 10. Und erzählen Sie mal, die Windräder durchgekommen werden. Wir haben hier auf dem Platz doch die Möglichkeit, und deswegen will die Bundesrepublik ja auch sehr viel importieren aus dem Ausland. Es geht gar nicht. Ja, gucken wir uns mal diesen Bereich hier an. Das ist der Bereich Dezember 22 bis Januar 23. Da sieht man hier relativ wenig Wind. Und hier sieht man sehr viel Wind. Gucken wir uns mal einen Einzelnen an, weil unheimlich interessant der Analyse ist. Sie sehen also hier, im Dezember, das war also vom 8. bis zum 14. Dezember, praktisch eine Dunkelflaute. Wenig Wind, wenig Sonne, ein bisschen Wasser, Biogasanlage. Übrigens, Wasser und Biogas sind praktisch nicht ausbaubar, Wasser schon gar nicht. Und bei Biogas wird sicher die Diskussion in der nächsten Zeit kommen, nachwachsende Rohstoffe, ein Riesenproblem. Das ist die Diskussion Tank und Teller. Und ich gehe davon aus, dass man mit nachwachsenden Rohstoffen in Zukunft keine Energie mehr machen darf. So, also wir haben da die sogenannte Dunkelflaute mit wenig Wind und Sonne. Und jetzt sieht man auch, der Strompreis hier sind alle fossilen, alle thermischen Anlagen in Deutschland in Betrieb gewesen. Alle, auch die sechs Kernkraftwerke. Und in diesem Zeitraum mussten wir 6 Gigawatt aus dem Ausland importieren, was Sie vorhin schon sagten, aus Frankreich und so weiter. Und bekamen einen Stromerzeugungspreis von 65 Cent pro Kilowattstunde. Der ist normalerweise in der Vergangenheit nie über 4 bis 5, 6 gewesen, ja? Weil er halt eben der Engpass da war. Gucken wir uns die Situation im Januar an. Und hier sehen wir wenig Verbrauch. Anfang Januar, klar, da gibt es einige drei Könige, viele Firmen haben zu. Und da haben wir sehr viel erzeugt mit Sonne und Wind, das Grüne. Und ein bisschen was mit fossilen Anlagen. Und die fossilen Anlagen kann man auch gar nicht rausnehmen. Wir brauchen einen bestimmten Anteil, etwa 20-25%, um Verbrennstützung zu machen, um Reserve zu machen. Ohne fossilen Anlagen können Sie auch gar keine Wind und Sonne betreiben. Schon wegen der Verbrennstützung und so weiter. So, und Sie sehen, den Strompreis sieht man jetzt sehr schlecht. Die Linie läuft hier unten bei Null. Hier wurde massiv Strom ins Ausland gegeben und wir können nur eine bestimmte Menge weggeben. Und zwar 15 Gigawatt, mehr geben die Koppelstelle gar nicht her. Und alles, was drüber geht, da müssen Anlagen abgestellt werden. Und das zeige ich Ihnen gleich. Ich habe hier mal den Ausschnitt genommen, wieder über den Januar, 2. bis achten. Ja, und hier sieht man, dass der Wind sehr stark rauf und runter gefahren worden ist. Also einfach sich schon mit der Leistung. Ja, mit der Leistung wurde genau. Das ist ja komisch, dass sich der Wind der Leistung anpasst. Jetzt habe ich mal die Windkurve in Deutschland genommen. Kann man sich im Internet holen, wie viel Wind war in Deutschland. Da sieht man hier eine obere Windkurve, eine untere Windkurve. Das war der Schnitt im Wind. Das da unten war die Windrichtung, die kann man ausblenden. Und diese Kurve habe ich mal oben reingemacht. Und das hätte die mögliche Windleistung sein können, wenn wir nicht abgeregelt hätten. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Abrechnung. Und meine Damen und Herren, das wird bezahlt. Nicht, dass Sie glauben, dass der Besitzer einer Windanlage in der Zeit kein Geschäft macht. Der kriegt Einspeisevergütung. Jeden Tag, jede Kilowattstunde. Abgeregelte Windanlage. Und woran erkennt man das weiter? Das ist die nächste Folie. Redispatch. Durch Abregelung von Verbrauch und Erzeugung, insbesondere von Windanlagen. Solaranlagen können Sie nur die Flächenanlagen abschalten, nicht die Dachanlagen. Da werden die Anlagen alle abgeschaltet, was man nicht exportieren kann. Und wenn Sie exportieren in der Zeit, müssen Sie ja noch Geld bezahlen. Wir haben einen negativen Strompreis. Wenn uns also denn die Franzosen den Strom abnehmen, müssen wir den noch Geld bezahlen. Und das ist alles in den Redispatch-Kosten drin. Und Sie sehen, wenn man das mal aufträgt, wir haben abgeregelt in 22 35 Terawattstunden, dass sich 8% der erzeugten deutschen Stromleistung, die regeln wir jetzt schon ab. Wir haben nicht 10-mal mehr ausgebaut, wie wir heute haben, was wir machen müssen. Wir regeln jetzt schon ab bei diesem ganz geringen Betrag, den wir heute erzeugen. Und es waren 4,2 Milliarden. Und Sie schauen mal, wie diese Kurve hochgelaufen ist. Das ist die blaue Kurve, die hier hochgelaufen ist. Ja, und die wird hier immer steiler laufen. Ist ja klar, weil wir heute ja schon wesentlich mehr installiert haben, als wir Leistung brauchen. Ja, gucken wir uns den Strompreis mal an. Schauen Sie mal, wie der gestiegen ist. Wir machen immer mehr Wind und Sonne und immer teurer wird der Strom. So komisch. Und da wird gesagt, der Strom ist nur so teuer wegen dem Ukraine-Krieg. Stimmt gar nicht. Mitte 2021 ist der Strompreis massiv angestiegen. Und das sieht man hier. Warum ist er dann gestiegen? Man hat in der Corona-Zeit wenig investiert in die Förderung von Öl und Kohle. Denn ist nach Corona die Wirtschaft wieder angelaufen. Es gab zu wenig, dass der Strompreis hochgegangen. Mit der Ukraine hat nichts zu tun. Übrigens, das Gas, was wir aus Russland kriegen, ist eine Folge der grünen Politik. Wenn Sie sagen, ich will keine Kohle mehr, dann brauchen Sie als Backup-Kraftwerke Gas. Und durch die teure Erzeugung von Sonne und Wind brauchte man auch dringend das Russengas, weil es so billig ist, sonst wäre es dann noch teurer gekommen. Also die Abhängigkeit von russischem Gas ist durch die grüne Politik entstanden. Muss ich ganz klar sagen. So, schauen wir uns mal so ein paar Energiedaten an. Das ist auch ganz gut, wenn man sich die Zahlen mal einprägt. Wir haben hier den roten Balken, das ist der Endenergieverbrauch von Deutschland in Terawattstunden. Da gibt es noch den Primärenergieverbrauch, der liegt noch höher. Die Differenz hier zwischen sind die Wirkungsgradverluste. Und die Zahlen sind jetzt alle etwa 10% kleiner als vor 2-3 Jahren. Warum ist das so? Weil die Energie so teuer geworden ist. Wird weniger verbraucht, wird gespart, aber der größte Anteil von dieser Einsparung ist Deindustrialisierung. Die Industrie geht raus, insbesondere die Industrie, die sehr viel Strom verbraucht. Hier stand früher 2500, 600 und hier 3500. Das heißt also, wir deindustrialisieren mit dem hohen Energiepreis. Man sieht hier noch drei weitere Löcke. Einmal, das ist der Stromverbrauch, der war vorher für 550 bis 600. Jetzt sieht man die EEG-Anlagen, hier ist auch Wasser und Biogas drin. Und hier sieht man Wind und Sonne. Und nur Wind und Sonne sind ausbaubar. Und wir wollen ausbauen bis 2045 auf den Betrag hin, in der Voraussetzung, dass wir den Wohlstand behalten und die Industrie behalten. Wenn wir natürlich sagen, wir wollen den Wohlstand runtergehen, und das ist auch ein Hintergrund einer grünen Politik, massiv den Wohlstand abzusenken, ja, und dann reicht es, dann können wir vielleicht auch mit Wind und Sonne auskommen. Unter der Voraussetzung, dass wir Wohlstand behalten und die Industrie behalten, müssen wir die Erneuerbaren um den Faktor 10 ausbauen. Ja, gucken wir mal, was hatten wir denn für Kraftwerkstruktur 2021? Da Da sehen Sie einmal hier die Kohlekraftwerke mit 20.000 NW jeweils, Braunkohle, die Steinkohle. Sie sehen Gas, wobei das Gas keine reinen Gaskraftwerke sind. Das sind immer Blockheizkraftwerke, die Strom im Abfallbereich produzieren. Ja, also wo sie Strom anfallen, die verdienen das Geld mit dem Kauf von Wärme. Und das Gas ist ein Nebenprodukt. Ja. Und deswegen müssen auch im Sommer Gaskraftwerke laufen, obwohl die gar keine Wärme produzieren, weil wir einfach die Kapazität der Gaskraftwerke brauchen. So, man sieht noch Mineral und sieht hier noch 21, sieht man noch Kernkraft mit 8000, also mit 8 Gigawatt, ja. Die sind schon weggefallen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, 2030, mit den heutigen politischen Vorstellungen. Da sehen Sie, da steht nur noch das Gas und die Braunkohle im Osten Deutschlands. Da haben wir auch schon diskutiert, die vorzuziehen. Und ich garantiere Ihnen, wir werden in den nächsten Jahren überhaupt kein Kohlekraftwerk abschalten können. Das geht überhaupt nicht. So, das ist politisch geplant in 2030. Und jetzt hat man gerade durch diesen neuesten Beschluss in Berlin gesagt, wir bauen jetzt 10 Gigawatt Gaskraftwerke. Was soll denn wir brauchen? Grundlaststrom von 80 Gigawatt. Da fehlt nämlich viel. Und wir brauchen nicht 10 Gigawatt, was jetzt beschlossen worden ist für, ich glaube, 16 Milliarden. Wir brauchen 50 Gigawatt Gaskraftwerke. Das sind dann das Umrechnen auf 300 W-Anlagen, sind das 170 Anlagen, vorzugsweise im Süden Deutschlands. Und das in Wasserstoff. Ich komme ja aus der Industrie, es gibt heute überhaupt keine Wasserstoffturbinen. Sie können bei kleinen Gasturbinen, können Sie Wasserstoff zumischen, so 10-20%. Nur Wasserstoff hat den dreifachen Brennwert wie Erdgas. Sie brauchen doch völlig neue Maschinen. Die müssen ja nur entwickelt werden für Deutschland. Sie glauben doch nicht, dass irgendein anderes Land Gasturbinen entwickelt für Wasserstoff. Das ist eine richtig teure Entwicklung. Die wird es nicht geben. Ich habe gerade mit Berlin gesprochen, da sitzt die Siemens Energy, habt ihr Anfragen der Bundesregierung oder von irgendwelchen Kunden für Wasserstoffkraftwerke, sagen die werden wir auch nicht bauen können. Wir sind ausgelastet mit Gaskraftwerken weltweit, aber nicht mit Wasserstoffkraftwerken, mit Erdgaskraftwerken. So, gucken wir uns mal die Investkosten an. Das war jetzt eben ja, waren ja nur Verbrauch und Verbräuche. Und da vergleiche ich jetzt mal Sonne, Wind, Sonne und auf der anderen Seite Kernenergie. Und dann nehmen wir nochmal die Investitionskosten. Heute kostet Wind 1,5 Millionen pro Megawatt steigend. Sie wissen, Siemens hat 4,5 Milliarden Verluste gemacht im Windbereich. Ja. Die sind noch längst nicht eingepreist, die Windpreise werden steigen. Im Solarbereich auch 1,5 Millionen, die werden fallen. Insbesondere dadurch, dass China eine Riesenkapazität aufgebaut hat und heute Lagerbestände sind. Aber die Preise werden wieder einsteigen. Die machen jetzt mit ihren Preisen in Deutschland kaputt. Die Solarindustrie wird gerade aus Deutschland ausgelagert. Ja. Und wenn die hier weg ist, dann ziehen die Preise wieder ein. Alte Politik. So. Jetzt vergleichen wir mal die Investkosten bezogen auf die Kilowattstunde. Das ist ja nur bezogen auf die Leistung, nicht auf die Arbeit. Und wenn wir die Investkosten vergleichen auf die Kilowattstunde, dann liegen wir im Windbereich bei 3,3 Scheiben, Cent pro Kilowatt, im Vergleich zu, also im Solarbereich bei 8,3 wahrscheinlich fallen und in der Kernenergie 0,8. Jetzt muss man sagen, diese 4 Milliarden, die hier oben stehen, das ist momentan der internationale Vergabepreis. Die Anlagen, die wir in Europa gebaut haben, haben über 10 Millionen pro Megawatt gekostet. Ja. Was soll ich sagen? Weil wir, früher haben wir gebaut, in 6 Jahren, die Konvoianlagen, die jetzt abgestellt worden sind, haben 6 Jahre Bauzeit gehabt. Heute brauchen wir in Europa 16 Jahre, weil wir es halt nicht mehr können. Uns fehlen die Leute, uns fehlt ja alles. Wir haben es ja aufgegeben. Die letzte Anlage in Deutschland wurde gebaut vor 40 Jahren, vor 30 Jahren. Die letzte Anlage in Frankreich wurde gebaut vor 20 Jahren. Also die Industrie ist auch praktisch weg. So, jetzt nehme ich mal die Stromerzeugungskosten. Da kommt jetzt noch Brennstoff herein, Bedienungslandschaft und so weiter und so weiter. Und dann lande ich unten etwa bei 10 Cent im Windbereich, wie gesagt steigend, im Solarbereich bei 15 Cent fallend und im Kernenergiebereich bei 4,2. Und da, meine Damen und Herren, in China die Anlagen kosten 2 Millionen pro Megawatt, also nicht 4, bauen in 48 Monaten, bauen im Jahr 20 Stück und die haben Stromerzeugungskosten für 2,6 Cent. Jetzt könnte ich sagen, China ist weit weg. Nur da kriegen wir die Produkte her. Das ist unsere Konkurrenz. Russland ist führend in Kernenergie. Die haben, bei Rosatom arbeiten 330.000 Mitarbeiter.
Ja.
Und die bauen ja überall. Die bauen in der Türkei, die bauen in Ägypten, die bauen ja überall. Ja. Nur wir wissen es gar nicht. Wir wissen auch nicht, dass wir Deutschland Besitzer sind von 3-4 uralten Kernenergieanlagen in Schweden. Die gehören Deutschland über die Firma Uniper. Die haben wir gekauft. Das wird auch nicht erzählt. Unsere Medien arbeiten genau in Richtung Regierungspolitik. So, dieser Vergleich ist auch völlig blödsinnig. Das ist klar, ich vergleiche volatile Anlagen mit Grundlastanlagen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, die Idee ist nur Märchen. Der Vergleich ist, der wird so gemacht. Und die Politik schreibt jetzt, hier schreibt sie 1 Milliarde, 1 Million hin, da schreibt sie 10 hin. Und deswegen sagt die Politik und die Institute, Fraunhofer, Öko-Institut und so weiter, die sagen, alle Kernenergie ist 10-mal so teuer. Ja? Sie gehen von den heutigen Kosten aus, die gebaut worden sind, und rechnen die hinten noch eine gewaltige Skalierung rein, also mengenmäßig höher. Ja, deswegen sagen sie, die Kernenergie 10-mal so teuer. So, jetzt machen wir mal den Vergleich, wo wir Grundlastkraftwerke mit Grundlastkraftwerken vergleichen. Das sehen Sie jetzt auf der Seite. Wir gehen wieder Sonne und Wind und hinten Kernenergie. Wieder diese Millionen, wieder Einschränkung, wie schon gesagt, das Volatil. Und was brauchen wir jetzt? Um zu vergleichen, brauchen wir Batterien. Das soll Batterien sein hier. Und zwar für Sekunden, Frequenzstützung, Sekunden- und Minutenreserve. Das geht nicht mit Kraftwerken, die müssen ganz schnell hochkommen. Das haben bisher die großen Generatoren, die Strommasse. Und die müssen ersetzt mit Batterien. Und wenn es dann über längere Zeit geht, können sie mit Batterien gar nicht machen. Wenn sie heute mit Batterien speichern würden, die Mengen, kommen sie auf einen Betrag von 15 bis 20 Billionen. So, dann brauchen sie H2-Speicher, müssen gelagert werden, und sie brauchen H2-Kraftwerke. Das ist das Ziel, CO2-frei zu sein. Ich vergleiche ja Kernenergie CO2-frei. Und ihr könnt das wieder auch durchrechnen, und Sie sehen jetzt schon den Energiepfad, der läuft direkt durch, wenn Sie eben den Strom direkt verbrauchen, ansonsten über Speicher und über eine Wiederverstromung. Und der Wirkungsgrad der Wiederverstromung, wie hier aufgetragen ist, hat mal gerade 20-25%. Das heißt, Sie müssen viermal mehr erzeugen, wie Sie dann herauskriegen. So, und wenn Sie jetzt auf die Preise gucken, liegen Sie unten bei 40 Cent und in Kernenergie rein bei 10. Das ist genau umgekehrt. Also nicht von der Investition 1 zu 10, sondern 10 zu 1. Das heißt, Kernenergie ist ein Faktor, selbst hier in Europa, nicht in China, Faktor 10 günstiger als Sonnenwind. Vergleich und Grundlastanlage. So, und das ergibt ja mit den heutigen Zulagen einen Haushaltsstrompreis von 77 Cent. Und ich muss Ihnen sagen, da bleibt kein Auge trocken. Da geht die Industrie aus, die ausgeht. Und außer die Bäckerei, die setzt es direkt um, das bezahlt. Ja, sowas gibt es aber. Was ich jetzt aufgetragen habe, ist ja nicht ein Hirngespinst von mir. Das können Sie heute kaufen. Da gibt es eine Firma, HWS, die hat so, wo ich es gemacht habe, so 30 Häuser verkauft. Die haben gesagt, es gibt ja Leute, die haben viel Geld, wir wollen energieautark sein. Und die haben gesagt, wir machen das mal einfach. Also, sag ich Ihnen mal, wir haben also ein Familienhaus, haben oben eine Solarfläche drauf und haben unten drin eine Elektrolyse, die macht Wasserstoff. Da stellen Sie im Dach ein paar Behälter auf, das ist kein Problem. Können Sie sagen, dunkelschlau, 14 Tage, 4 Wochen. Man denkt, bis zu 14 Tagen, 4 Wochen. So, dann haben Sie hier noch eine Batterie und dann haben Sie hier eine Rückgewinnung für den Duschen, für den Heizen, für den Licht machen. Das gibt's, können Sie ja nicht kaufen. Wird angeboten im Internet. So, das kostet 160.000 Euro. Mit dem Wartungsaufwand, das wird gleich mitverkauft, 500 Euro im Jahr. Und jetzt können Sie das auch mal durchrechnen. Was kostet Sie da die Kilowattstunde? Und jetzt sehen Sie, die kostet dann 2,74 Euro im Vergleich zu 4 Cent. Wenn Sie jetzt dieses skalieren und sagen, ich baue das 1 Million Mal, ja, dann kommt es natürlich massiv runter. Dann kostet es vielleicht noch 1 Euro. Und wenn Sie das dann noch großtechnisch machen, dann kommen Sie auf meine 40 Cent von der vorherigen Folie. Also Sie sehen schon, da ist eine Realität da, auch zu Anlagen, die heute schon gebaut werden. So, das ist doch klar. Warum gibt es heute nicht neben einer Windkraftanlage H2-Produktion? Die wird nicht gemacht. Ich kann Ihnen sagen, warum nicht. Die wären pleite mit der Planung bereits. So, hier sehen Sie mal die Kostenstruktur von Kernkraftwerken. Und da will ich nur zwei Zahlen nennen. Einmal der Kernbrennstoff kostet nur 10%, also etwa 0,4 Cent. Also bei Kernenergie ist der Urananteil ganz, ganz gering. Dann haben Sie hier die nukleare Entsorgung drin, etwa mit 11%. Und Sie haben hier die Stilllegung drin. Und das Ganze kostet Sie 4,3 Cent. Das ist eine Anlage in Köstchen in der Schweiz. Unsere ganzen Anlagen in Deutschland liefern auch so. Das sind die Kosten, die andere haben. Wenn die Franzosen heute eine Nuklearindustrie aufbauen oder Tschechien oder Polen, alle Länder uns herum, ja, dann haben die nachher solche Preise. Und dann stehen wir da mit unserem Produkt. So, und das sieht man jetzt noch bei weiteren Dingen. Man kann jetzt diese Analyse machen, 1 zu 10 oder ich sag mal, Kernenergie ist etwa, also Solar ist 5 bis 10 Mal teurer als Kernenergie. Und das kann man noch an weiteren Dingen festmachen. Wenn wir einige Landwirte unter uns haben, die würden gleich wissen, was ein Erntefaktor ist. Ein Erntefaktor ist etwas, wenn sie eine Kartoffel in den Boden stecken und bekommen nur eine wieder raus. Das ist der Erntefaktor 1. Macht keiner. Macht keiner wirklich. Bei den Kartoffeln und die Nachricht, da haben sie einen Erntefaktor zwischen 8 und 14. Also die Kartoffeln, die sie in den Boden reinstecken, bringen sie im Schnitt 10 Mal raus und dann können sie verkaufen und ein Geschäft mitmachen. Bei einmal ist es schwierig. Und hier haben wir die Gelben. Ist der Erntefaktor mit Speicher. Also Grundlaststrom oder mit Grundlaststrom. Und wenn Sie eingucken, Sonnenenergie 1,6. Ja, ich kann nur sagen, warum machen wir das? Sie stecken so viel Energie rein, wie sie rauskriegen. Völlig blödsinnig. Und warten Sie ab, wie die Rohstoffpreise nächstens durch die Decke gehen werden. Sie sehen Wind ein bisschen besser, 3,9. Sie sehen Kohle und so weiter bei 30. Kernenergie bei einer Laufzeit von 40 Jahren, 75. Wenn Sie heute werden Laufzeiten auf 60 bis 80 Jahren hochgehen, dann ist Kernenergie etwa bei 150. Und wenn Sie die neuen Reaktoren nehmen, die heute in der Entwicklung sind, da haben Sie einen Erntefaktor von 2000. Stecken Sie relativ wenig rein, haben unheimlich viel. Und jetzt machen Sie das mal weiter mit Materialaufwand. Also Zement, Glas, Beton, Stahl und andere. Da sehen Sie genau das Gleiche. Solar, völlig blödsinnig, irrsinnig hohe Materialaufwendungen. Kernenergie sehr klein, Windenergie liegt dazwischen. Und wenn Sie jetzt den reinen Metallbedarf nehmen, Metall, nur Metall, sehen Sie das auch wieder. Also meine These, dass Sonne und Wind etwa 5 bis 10 Mal teurer sind als Kernenergie, zeigt sich in allen Statistiken, die Sie noch machen können. Das ist Metall. Uran, Silizium und so weiter und so weiter. Photovoltaik, ganz schlecht, ja. Das ist natürlich das angenehmste Photovoltaik, ist klar. Belastet Sie nicht, weil es keinen Namen macht und so weiter. Ja. Aber es ist ökonomisch völlig blödsinnig. Und hier sehen Sie auch wieder Kernkraft und Wind. Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Wir haben ja jetzt die letzten drei Kernkraftwerke stillgelegt. Das waren die sogenannten Konvoianlagen. Die waren also total baugleich. Das ist Isar, Emsland, Neckar-Westheim. Also zwei Anlagen im Süden. Und die haben wir stillgelegt nach einer Laufzeit von etwa 30 Jahren. Die haben also gerade mal die Hälfte der Lebenserwartung durch. Und CO2-frei. Also nicht Kohle oder so. Und die ersetzen wir gegen Windanlagen. Um die zu ersetzen, CO2-frei, brauchen wir 5000 Windräder. Wir brauchen 1,4 Millionen Solardächer, 5 kW Peak. Wir brauchen 500 H2-Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von 17 MW, das ist so eine Standardgröße, die heute im Container geliefert wird. Und wir brauchen 14 Gaskraftwerke an 100 MW. Nur um die drei Anlagen zu ersetzen. Die ganze Wärmewende wäre nicht notwendig gewesen, wenn man die drei Anlagen hätte weiterlaufen lassen. Und die Wärmewende bringt bis in die nächsten Jahre noch nicht mal das, was die Kernkraftwerke in CO2-frei gemacht haben. So, die Kernkraftwerke haben heute noch einen Wert von 17 Milliarden, haben aus dem Fenster rausgeschmissen. Und das Sonnen kostet nur von den Investitionen, ohne Netze, ohne Rohleitung, ohne alles, 96 Milliarden. Das ist unsere Entscheidung gewesen. Muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob manche Leute keinen Dreisatz beherrschen. Sie können es einfach rechnen. Ich war nach dem Beruf war ich 3 Jahre ehrenamtlich an der Schule tätig für Physik hier. Und da weiß ich, wie schwer heute ein Dreisatz ist. Meine Damen und Herren, ich komme langsam zu Ende mit diesem ersten Kapitel. Welche Maßnahmen würde ich denn sehen, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte? Würde ich sofort das Strommarktdesign nehmen? Wir haben heute einen reinen Wettbewerbsmarkt mit der Einschränkung, dass Sonne und Wind einen Einspeisevorrang bekommen und eine feste Vergütung, unabhängig ob man Strom braucht oder nicht. Das muss doch mal geändert werden. Wir gehen ja in eine Planwirtschaft rein, da ist ja das sowjetische System noch eine Kleinigkeit gewesen in der Vergangenheit. Beibehaltung der Kohlekraftwerke, da wir nicht umhinkommen, die beizubehalten. Da kann man sich überlegen, ob man denn eine CO2-Abschaltung macht, die sind in anderen Ländern ja üblicherweise schon läuft. Wir müssen die wieder in Betrieb nehmen, aber letzte Kraftwerke machen, 6 gegen jeden Fall, 8 vielleicht. Und das ist viel, viel billiger und geht schneller als alles andere. Das ist eine Frage, ob wir es wollen oder nicht. Auch wenn Technik vielleicht schon was weggesprengt wurde, das brauchen wir es halt wieder hin. Das sind alles Maßnahmen, die sind machbar, einfach machbar. Und ich behaupte mal, wenn wir wollen, sind in 2, 3 Jahren hätten wir die Kernkraftwerke wieder in Betrieb. So, Gasförderung mit Fracking in Deutschland ist, wir kaufen gefrecktes Gas. Aber bei uns ist es verboten. Man muss sich ja mal den Wahnsinn vorstellen. Wir kaufen in Katar, in den USA, überall gefrecktes Gas und sagen, Deutschland ist die Förderung von gefrecktem Gas verboten. Wir hätten hier Gasvorräte für die nächsten 30 Jahre mit den alten Mengen. Wir machen es aber nicht. Baugefüllte Gasturbinen muss man dringend machen. Auch schon um den Mehrbedarf des Stromes in Richtung Elektromobilität und Wärmepumpen hinzukriegen. Egal, ob das Wärmepumpen im Haus sind oder Wärmenetze sind, die man mit Wärmepumpen beschreibt, das wäre sehr viel besser als eine Wärmepumpe im Haus. So, langfristig, wir müssen uns neue Technologien zuwenden. Reaktoren, erzähle ich ja, was es ist, mit passiven Notsystemen. Bei diesen Reaktoren brauchen sie keine Diesel mehr. Das heißt, wenn die in den Störfall reingehen, können die ohne Zufuhr von außen, ohne Energiezufuhr von außen weiterfahren. Reaktoren der Generation 4, das ist die nächste Generation, erkläre ich noch kurz den Fusionsanlagen. Das wären so meine Dinge. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Teil. Was ist denn Kernkraftwerk und wie sieht es da aus? Und da habe ich ein paar Begriffe gemacht, die Sie ja gar nicht so kennen. Also da haben wir eine Generation 1, das sind reine Versuchsanlagen, kann man gar nicht wieder vergessen. Die ersten Anlagen, die gebaut wurden, kamen aus der Generation 2. Und hier sehen Sie auch schon Namen wie Hellersdorf, Fukushima, Mühleberg. Ist genau baugleich, Anlage in der Schweiz, die stillgelegt worden ist vor 2 Jahren, genau baugleich mit der japanischen Anlage, aber Mühleberg hat dann eine Menge Technik betrieben und die haben nachgerüstet, die Japaner leider nicht. So, da sind sie die zweite Generation zu Wiesburg, die alten Anlagen, die überall auch Isar und eine ganze Menge in Deutschland, dann Röstkind, was in der Schweiz heute noch läuft, das ist auch Generation 2. Dann kommt Generation 3. Die Siemens Convoy-Anlagen, das sind die 3 Anlagen, die jetzt stillgelegt worden sind. Ganz moderne Anlagen mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit. Und dann kommt die Generation 3 Plus. Und die Generation 3 Plus hat bereits einen Core-Catcher. Also man kann den Kern auffangen, wenn der dann durchbrennt beim Störfall, wird er aufgefangen in der Wanne. Und die Anlagen 3 Plus sind dann erweitert worden. Das ist der Typ Array BPA. Der ist gebaut worden, zweimal in China, in einer kurzen Zeit mit geringen Kosten. Die Franzosen dort gebaut. Günstig, 6 Jahre gebaut. Wir selber in Deutschland brauchen dafür, also in Europa brauchen dafür 16 Jahre. Finnland hat 16 Jahre gedauert, Flammersfield auch. Und die Anlagen in England, die heißen Hinkley Point, die werden auch so lange brauchen, auch so teuer werden. Wir können es nicht mehr. Mit unserem fehlenden Personal, wir haben kein Personal mehr dafür, Areva ist ja praktisch pleite gegangen und die Restlandschaft ist zur EDF gegangen und die französischen Kernkraftwerke zu revidieren. Wir müssen es neu aufbauen. Und wenn die Franzosen heute neue Bauanlagen bauen wollen, dann wird die erste fertig 2036, weil das jetzt alles aufgebaut werden muss. Und wie gesagt, wir haben gebaut die Konvoianlage in 60 Monaten. Fünf Jahre. Die Chinesen bauen sie in 4 Jahren. So, und dann sieht man hier hinten Begriffe wie Huolong China. China hat einen eigenen Reaktor entwickelt, inhärent sicher. Passive Notkühlsystem, 3000 Patente drauf und die bauen 20 Stück pro Jahr. Und mit der Summe von den 96 Milliarden können die Chinesen 40 Kernkraftwerke bauen. Das sind einfach Dinge, die müssen wir uns nicht mal vorstellen. So, Guangdong, China, den Russen sind ganz große Geschäfte drin, die haben auch einen eigenen Reaktor in der Land sicher. Denn der AP1000, der ist jetzt gerade im Geschäft gegangen in den USA, der steht auch in Saudi-Arabien, glaube ich, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der wird auch noch gebaut von den Koreanern. Und ganz neu, die Inder sind mit einem 700-MW-Reaktor jetzt in die Serie gegangen, mit Stromerzeugungskosten bei 2,5 Cent. Die zweite Anlage, die sind da auch ganz groß im Kommen. Alle bauen, wir nicht. So, mal die Größenordnung, das ist auch ein Stück Sicherheit. Hier sehen Sie mal Fukushima in der Größenordnung, den Emsland, bevor die wir abgestellt haben. Und hier sehen Sie die neuen Anlagen, die Generation 3 plus 2, also mit mit sicherem Notkühlsystem. Und Sie sehen hier auch riesen Wassermassen im Containment. Wenn Sie einen Störfall haben, haben Sie hier eine Luftkühlung. Sie brauchen da keinen Notstromdiesel, keine aktiven Systeme, können mit passiven Systemen arbeiten. Und von diesem Reaktor, meine Damen und Herren, sind momentan 70 Stück im Bau. Aber nicht in Europa. Gucken wir uns die Sicherheit mal an. Das ist eine Zahl, die muss ich kurz erklären. Also Fukushima hat eine Sicherheit gehabt, also diese alten Generation 2 Anlagen hatten eine Sicherheit gehabt von 5 × 10⁻⁴. Das heißt, alle 5000 Jahre einen schweren Störfall. Und das hat man sehr stark verbessert. Und Sie sehen, PFC ist schon hochgegangen. EPR liegt hier etwa bei 1 Million, also 10⁻⁶. Und hier liegt der AP1000, da gibt es konkrete Zahlen. Da liegt die Sicherheit bei 2,4 × 10⁻⁷. Und das heißt, alle 24 Millionen Jahre einen schweren Unfall. Und das sind keine geschätzten Zahlen, das sind wissenschaftlich gerechnete Zahlen. Mit jeder Rohrleitung, mit jedem Betrieb, mit jedem Kunden. So, Generation 4. Das ist die nächste Generation, die in Zukunft kommen wird und die momentan so in der Entwicklung ist. Das sind drucklose. Was ich bisher gezeigt habe, ist auf die militärischen Geräte wie Tschernobyl. Das war ein militärischer Reaktor und der war zwar wassergekühlt, aber ganz gut moderiert. Man konnte da ständig Brennstoffe entnehmen. Und dieses Design, das hätte man im Westen nie bauen können, auch von der Genehmigung nicht. Also die zukünftigen Reaktoren sind drucklos, hat den Vorteil, wenn sie eine Störung haben, können sie auch drucklos reinfahren. Bei Wasserreaktoren müssen sie mit schweren Pumpen gegen den Druck ankämpfen, wenn sie kühlen wollen. Braucht man in Zukunft nicht mehr. Sie haben hohe Temperaturen, was ein Vorteil ist, weil sie die Reaktoren auch benutzen können für Prozesstechnik. Sie haben Kühlmittel, die sind Gase, Salze oder Blei, gibt es verschiedene Sachen. Dann haben sie Brennstoff, fest oder flüssig. Wir haben in der Vergangenheit noch fest gehabt, es gibt jetzt auch Konzepte mit flüssigem Brennstoff. Und da habe ich mal drei hingeschrieben. Es gibt insgesamt 70 Start-ups, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, also eine gigantische Menge von Ideen, die momentan in Versuchen laufen und teilweise schon realisiert sind. Die Chinesen haben schon eine Dual-Fluoridreaktor gebaut. Der läuft seit 2 Jahren im Probebetrieb und ist jetzt mit Thorium bestückt worden. Da läuft es schon. Bei uns ist der Dual-Fluoridreaktor, der kommt ja aus Berlin, Festkörperinstitut. Die sind nach Kanada gegangen, weil hier in Berlin nichts machbar war. Und die müssen jetzt einen Reaktor in Uganda bauen. Damit wir den überhaupt genehmigt werden. Das geht auch in Kanada nicht. Und ich garantiere Ihnen, das Thema Kernenergie wird wahrscheinlich in den autokraten Ländern stärker laufen als in Demokratien. Weil die setzen das durch. So, denn das zweite ist Trafficking Wave Reactor, das ist Kopenhagen Atomics macht den. Die suchen momentan auch noch einen Platz, wo sie mal einen Prototyp bauen können. Und denn der Laufrellenreaktor von TerraPower, da ist der Bill Gates drin mit 1 Milliarde. Das sind also nur 3 Typen von Reaktoren. Und kurz wie die aussehen. Hier ist der THDR, also Hochtemperaturreaktor. Der ist in Deutschland erfunden worden. Von den Herrn Schulten in Jülich. Gebaut worden in Schwerhausen. Dann hat man ihn aufgegeben, weil man aus politischen und sonstigen Bedingungen da nicht mehr weitermachen wollte. Dann ging dieses Prinzip nach Südafrika, dann kam der Mandela und dann ging es auch nicht mehr. Und das ist jetzt in China und die Chinesen haben den gebaut. Ich zeige euch mal. Also wir haben den erfunden, zugemacht, weggegeben. China, da läuft der. Wir sehen, das sind Kugeln mit Brennstoff und Graphitmoderiertgas gekühlt, ist also auch drucklos, ist ein G4-Reaktor, den haben wir damals schon gehabt. Das ist jetzt der Reaktor, der in China gebaut wird. Die einzelnen Elemente, hier sind jeweils 6 solche Elemente drin mit 100 MW. Und die das gebaut, und zwar mit einer hohen Sicherheitstechnik. Die haben da Themen gegen Flugzeugabschluss, Erdbeben und so weiter und so weiter. Die machen das. Wir haben es erfunden und nicht weitergemacht, wie so vieles. So, hier sehen Sie Dual Fluid. Sie sehen hier also so eine Chemiefabrik, die produziert Brennstoff, der geht in flüssiger Form durch den Kern durch, das ist der Kern, der Ganze wird bleigekühlt, ja, und wird jetzt gebaut in Uganda. Toll. Ja, ich komme zu Fusionskraftwerken. Bei Kernenergie spalten Sie Uran, 235 oder Thorium, verschiedene Möglichkeiten, und bei Fusion vereinigen Sie Wasserstoffatome zu Helium bei einer sehr hohen Temperatur. Da braucht man Plasmagefäße, so wie man einschließt mit Magneten, alles sehr kompliziert. 2026 soll der ITER 600 MW in Frankreich in Betrieb gehen. Deutschland ist da auch führend gewesen. Wir haben in Greifswald einen Stellator, das ist ein Versuchsfusionskraftwerk. Das ist schon 2016 in Betrieb gegangen und alle Versuche sind positiv. Und man kann davon ausgehen, dass wir in der nächsten Zeit, also es soll in 10, 15 Jahren, auch im Bereich von Mengenproduktion bekommen. Muss man aber sehen, wie man das Thema Energie weitermacht. Eine Sache, die sehr verheißungsvoll ist, und zwar wird diese Entwicklung sehr stark betrieben vom amerikanischen Militär, und ich nehme auch an, für den Russen und für den Chinesen, und die tun in einen sehr kleinen Behälter, fahren die mit sehr vielen Laser rein, bringen dort Wasserstoff rein, und der wird dann praktisch fusioniert zu Helium, und das benutzen die Amerikaner für die zukünftige Waffentechnik. Raketenantriebe und so weiter. Und deswegen wird das Thema wahrscheinlich von den Forschungsgeldern unheimlich stark gepusht. Ja, Kernkraftwerksmythen. Und jetzt komme ich schon zu Ende. Ich habe begonnen mit Mythen erneuerbarer Energien. Kernkraftwerksmythen, kein Endlager. Ein völliger Blödsinn. Wir wollen es nicht. Und wir bringen es auch nicht in den Medien. Finnland hat es. Die lagern Granit ein, etwa 500 Meter tief. Sie sehen hier unten die Einlagerungsschächte, die 500 Meter Tiefe. Hier gehen sie mit dem LKW runter und fahren diese Kastoren oder wie die da heißen, da rein. Und man sieht auch diese Einlage. Graphit ist gar nicht so gut, weil es schert und weil es Wasser führt. Deswegen machen die Brennelemente in so einen Strukturbehälter rein, 12 Stück. Die kommt dann in so einen dicken Kupfer, 50 mm Kupferrandsteige, dann wird dann zugeschweißt, dann wird eingeladen, weil Kupfer sehr fest ist gegen Auswaschung. Man muss verhindern, dass ausgewaschen ist und dann Plutonium in den Wasserkreislauf kommt. Also es wird gemacht, es geht. Wir wollen es aber nicht. Wir freuen uns, dass wir es nicht wollen. So, geringe Lastentrollungsgeschwindigkeit. Sagen wir mal, Kernenergie ist nicht flexibel genug. Kernenergie ist schneller als Kohle und schneller als Gasturbinen. Kernenergie macht 63 MW pro Minute, ja. Ist überhaupt kein Problem. Mythos, Unwahrheit, Märchen. Notwendigkeit im Kühlwasser im Sommer, das war das Gerede im letzten Jahr. Ist doch völliger Quatsch. Die Franzosen brauchen im Sommer weniger Strom wie im Winter. Die heizen nicht komplett mit Strom. Und deswegen haben sie ihre Anlagen an kleinere Flüsse hingebaut, die halt wenig Wasser im Sommer führen, und dann kann die Anlage nicht laufen. Da müssen sie halt einen Kühlturm hinbauen. Gehen Sie mal nach Lecker Westland, da stehen zwei Anlagen. Ja. Und der Neckar hat eine geringe Wasserführung im Sommer, ja, dann wird der Kühlturm eingeschaltet. Das ist eine reine Frage der Planung der Investitionen. Also Kernenergie und Kühlwasser. Wir haben in Südafrika große Kraftwerke gebaut, ohne Kühlwasser, in geschlossenen Kreisläufen. Da waren die Kühlturme und die Rohre drin und kein Wasser drin. Das ist nur eine Frage der Auslegung, aber es ist ein Märchen, was sich permanent in Deutschland hält. Keine Versicherbarkeit. Alle Kernkraftwerke in Deutschland waren versichert. Und mit den neuen Sicherheitsanforderungen, waren unterversichert, muss man auch sagen, mit den neuen Sicherheitsanforderungen, die wir heute haben, reicht der Betrag von 0,5 Cent pro Kilowatt, um die Versicherung voll decken zu machen, mit den Störfällen, die man sich nur vorstellen kann. Hohe Kosten, habe ich lange darüber gesprochen, ist ein Mythos. Kernenergie 10-mal so teuer wie sie waren, das ist umgekehrt. Und hohe Risiken. Und da will ich noch eine letzte Folie bringen und dann endlich auch mit den Folien oder mit den Grafiken. Braunkohle und Steinkohle haben sehr hohe Todesopfer, und zwar über die Luftqualität. Insbesondere nicht in Deutschland, insbesondere in den Entwicklungsländern. Da ist ja kein Filter eingebaut. Da ist nichts drin. Da geht die direkt aus dem Kessel, geht es hoch in die Luft. Wir in Deutschland haben ja, da sind ja die Investitionen für die Abgasbehandlung, ist ja mindestens so teuer, das ganze Kraftwerk. So, und Sie sehen hier, die Kernkraft ist ganz hinten. Und Solar ist auch gering und Windkraft auch, aber da müssen Sie wieder die Energien dazu bringen. Sie brauchen da H2-Erzeugungsanlagen und auch über Kraftwerke. Das heißt, hier würden wir, wenn Sie die mit reinnehmen, etwa so liegen wie zwischen Erdgas und Biomasse, also auch in Todesopfern ist Kernenergie überhaupt kein Thema. Ja, dasselbe Unsinn, alles Unsinn. So, Widersprüche der deutschen Energiepolitik, und jetzt bin ich gleich fertig, EEG-Mythen, ja? Unsinn. Kraftwerksmythen, Unsinn, Löcher noch was einzeln. Wir schalten CO2-freie Kernkraftwerke ab. Wir machen ein Gesetz, das Klimaschutzgesetz 21, und schreiben rein 65% Treibhausreduzierung bis 2030. Da kommen wir nur hin, wenn wir den Wohlstand reduzieren und die Industrie kaputt machen. Wir schalten aber die CO2-freie Kernenergie ab und betreiben die Kohlekraftwerke endlos weiter. Wir importieren Fracking-Gas, anstatt die eigene Energie zu nutzen. Fracking-Gas, was auch transportiert wird, LNG, hat denselben CO2-Fußabdruck wie Braunkohle, wenn Sie die Kette rechnen. Aber die Kette findet nicht in Deutschland statt, hier findet nur die Verbrennung statt. Die Kette findet in den USA statt, auf den Weltmeeren. Aber wir sagen, nein, wir kaufen dieses Gas ein, weil das so besonders umweltfreundlich ist, ja, von wegen wie Braunkohle. Wir bauen die Erneuerbaren maßlos aus, wenn ich jetzt auch sehe, Ihre Betrachtung, was hier gebaut werden soll. Wir haben doch gar kein Konzept von H2-Erzeugung, Speicher und H2-Kraftwerke. Die gibt's gar nicht. Das ist alle in einem sehr frühen Stadium. Und die von den Kosten mal ganz abgesehen. Wenn Sie die Kosten hochrechnen, Ausbau auf 2500 Terawattstunden, liegen Sie etwa bei 5 bis 10 Billionen. Das ist schon gemerkt bei den drei Kranken. Laufen Wasserstoff, Gaskraftwerk und ohne wirtschaftliche Grundlage. So, jetzt noch ein Zitat. Professor Dr. Reitzle war Vorstand bei BMW und BASF. Und schauen Sie mal, was dieser Mann sagte. Na, da kein anderes Land der Welt verfolgt eine dümmere Energiepolitik als Deutschland, wo man das Weltklima im Alleingang So, also das zweite, das wir gelesen haben, eine Energiewende ohne einen Mix. Ich sehe noch immer ausschließlich Kernenergie. Ich sehe ja auch, dass man einen bestimmten Umfang von Wind bauen kann. Ohne einen Mix wird es nicht möglich sein, in die Zukunft zu gehen. So, jetzt sehen Sie hier noch ein Bild von ISA 2, ist ja gleich abgestellt vor etwas, noch nicht mal ganz ein Jahr. Und meine Damen und Herren, das ist kein totes Pferd, wie der Herr Scholz sagt. Das ist Realität auf der ganzen Welt. Sie reiten diese Pferde. Ja, letzte Folie. Alles, was ich gezeigt habe, können Sie bei mir auf der Homepage nachlesen. Es ist schon alles eingestellt, auch die Zusammenfassung vor dem Vortrag. Und nochmal, ich kann nur sagen, kämpfen Sie um Ihre Naturlandschaft. Kämpfen Sie wirklich. Weil leider ist mit diesen ökonomischen Argumenten kommen wir nicht weiter. Sie kommen nur weiter mit ökologischen Argumenten. Kämpfen Sie drum, weil jede Anlage steht, die wird erstmal bleiben. Einschließlich Fundament auf Ewigkeit. Ich kann nur sagen, die Energiewende wird scheitern. Das Szenario, das ich aufgetragen habe, wird ja nicht kommen. Weil die Energiewende ist nicht finanzierbar. Der Markt, der muss ja mit Subventionen angefüttert werden. Die Subvention wird es hergeben und wenn wir Sondervermögen machen, müssen die vom Weltmarkt geholt werden, das Geld. Und dann wird Deutschland sein Rating AAA verlieren und dann wird man halt eben C sein oder sonst was sein. Und dann, wir haben jetzt im Bundeshaushalt bei den geringen Schulden, die wir haben, schon wieder 45 Milliarden an Zinsgeldern drin. 45. Und was hier erforderlich ist, um die Energiewende durchzuziehen, wie es heute geplant ist, brauchen wir 250 Milliarden pro Jahr. Ohne Netze, ohne Rohrleitung, nur Investitionen, sollte Bild und die Begabung haben. So, meine Damen und Herren, das war's. Schönen Dank, dass es zugehört hat.
Zweierlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.